Jubilate, jubelt. Nein, noch eins zurück. Ja. Jubelt. Das ist der Titel des heutigen Sonntags. Manche Titel sind etwas gewöhnungsbedürftig, aber Jubilate haben wir gleich, da haben wir gleich einen Zugang dazu. Und das Thema ist Paulus in Athen. Ja, schön, nicht? Wir sehen diese gewaltige Akropolis, diese Burg in Athen hier, 2500 Jahre alt. So lang steht sie schon. Viel länger als unsere Gemeinde hier. Aber sehr renovierungsbedürftig, das kann man auch sehen. Ja, das kann man sich vorstellen. Jubilate, das ist ja ganz klar. Paulus in Athen, als er diese Burg sah, wird er gejubelt haben. Ah, endlich in Athen. Denn Athen ist ja auch heute noch ein Höhepunkt, eine Attraktion auf jeder Bildungsreise. Aber das war gar nicht so. Paulus hat sich ganz anders gefühlt. Er war sogar ziemlich schlecht drauf, als er in Athen war, wie wir gleich feststellen werden. Ich lese den Predigtext aus der Apostelgeschichte 17. Als aber Paulus in Athen auf sie, also auf seine Freunde, auf seine Gefährten, wartete, ergrimmte sein Geist in ihm, als er die Stadt voller Götzenbilder sah. Und er redete zu den Juden und den Gottesfürchtigen in der Synagoge und täglich auf dem Markt zu denen, die sich einfanden. Einige Philosophen aber, Epikureer und Stoiker, stritten mit ihm, und einige von ihnen sprachen: Was will dieser Schwätzer sagen? Andere aber: Es sieht so aus, als wolle er fremde Götter verkündigen, weil er Jesus und die Auferstehung verkündigt hatte. Sie nahmen ihn aber mit und führten ihn auf den Areopag. Das ist ein Marktplatz zu Füßen der Akropolis. Ein philosophischer Diskussionsort zu Füßen der Akropolis, und sprachen: Können wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die du lehrst? Denn du bringst etwas Neues vor unsere Ohren. Nun wollen wir gerne wissen, was das ist. Alle Athener nämlich, auch die Fremden, die bei ihnen wohnten, hatten nichts anderes im Sinn, als etwas Neues zu sagen oder zu hören. Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach: Ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar, auf dem stand geschrieben: dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen, wie einer, der etwas nötig hätte, da er doch selber jedermann Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, und hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen, damit sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten. Und fürwahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns. Denn in ihm leben, weben und sind wir, wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben. Wir sind seines Geschlechts. Da wir nun göttlichen Geschlechts sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen, silbernen und steinernen Bildern durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten will mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten, die anderen aber sprachen: Wir wollen dich darüber ein andermal weiterhören. So ging Paulus von ihnen. Einige Männer schlossen sich ihm an und wurden ungläubig. Unter ihnen wurden gläubig, oh, ihr passt gut auf, sehr gut. Ihr wurdet gläubig, die und wurden gläubig. Unter ihnen auch Dionysius, einer aus dem Rat, und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihm. Was Paulus in Athen machte. Es geht mir um den Zusammenhang. Da haben wir so einen Überblick. Also um die Geschichte richtig zu verstehen, muss man das schon wissen. Der Sonntag heute ist Jubilat. Ich sagte schon, hätte ja sein können. Bildungsreise, großer Höhepunkt Athen. Aber Paulus war nicht zum Jubeln zumute zunächst einmal. Es kommt erst zum Schluss zum Jubel bei einigen Athenern. Wie es dazu gekommen ist, darum geht es ja in der Predigt hier. Paulus befindet sich auf seiner zweiten Missionsreise. Und zu Beginn dieser Missionsreise hatte er einen Plan. Er wollte die heutige westliche Türkei besuchen und dort nach Möglichkeit einige Gemeinden gründen in den großen Metropolen, die es dort zu der Zeit gab, so um 50 nach Christus. Das war sein Plan, aber Gott hatte einen anderen Plan. Die ganze Sache ist völlig anders gekommen. Es heißt in den Berichten der Bibel, dass der Heilige Geist es Paulus und den anderen verwehrt hat, in das ursprüngliche Zielgebiet, in die westliche Türkei hinein zu gelangen. Und sehr intensiv hat Gott ihn dann nach Europa stattdessen gerufen. Europa war gar nicht auf der Tagesordnung, aber Gott hat ihn fast dazu gezwungen, darüber zu kommen. Und mit seinen Mitarbeitern erlebte Paulus dann auch in Europa menschlich gesehen eine teilweise Pleite. Wir sehen ja hier den Kurs, den er genommen hat nach Philippi. Übrigens gibt es hier einen doppelten Fehler. Ich weiß nicht, ob das schon jemand aufgefallen ist hier, aber da muss man schon ziemlich bibelfest sein. Einen doppelten Fehler hier in der Karte. Habe ich was verkehrt gemacht? Der Ausgangspunkt der zweiten Missionsreise war nicht Jerusalem, sondern Antiochia. Und das Ziel auch wieder Antiochia am Schluss. Also eine Person hat mit dem Kopf geschüttelt und ja, gar nicht so einfach. Ja, also zunächst mal Philippi. In Philippi erlebte Paulus, dass eine besessene Frau seine Verkündigung unterwandert hat. Und als er die Frau dann von dem Dämonen befreite, da hat man ihn ins Gefängnis gesteckt. Er hat schwere Folter erlebt, er wurde geschlagen und er wanderte dann ja für eine Nacht ins Gefängnis. Er erlebte Ablehnung und Aufruhr in Thessalonich, in der zweiten großen Station hier. Er konnte zwar eine Gemeinde gründen, wie auch in Philippi schon, aber Fanatiker standen gegen ihn auf und er war in Lebensgefahr, er musste fliehen. Ein Lichtblick war dann das kleine Provinznest Beröa, das er floh. Dort hörte man auf ihn und es gründete sich auch dort eine Gemeinde. Aber die Fanatiker, die ihn schon in Thessalonich geplagt hatten, kamen dann bis nach Beröa und auch von dort musste er fliehen. Er floh, begleitet von einigen Christen, heute würden wir sagen Fluchthelfern, bis nach Athen. Und seine eigentlichen Gefährten blieben zurück in Beröa, um den Start der Gemeinde weiter zu begleiten. So, jetzt war Paulus Mutterseelen allein in Athen. Und er schickte seine Fluchthelfer zurück mit dem Auftrag, sobald es geht, sollen meine Gefährten hier zu mir stoßen und gemeinsam wollen wir dann nach Korinth gehen, damals die große Metropole Griechenlands, und dort das Evangelium verkünden und eine Gemeinde gründen. Korinth war also eigentlich das Ziel. Paulus wartet in Athen auf seine Gefährten. Er hat eigentlich Leerlaufzeit und es hätte eine ziemlich langweilige Angelegenheit für ihn werden können, aber es sollte ganz anders kommen. Wir lesen ja von ihm, als aber Paulus in Athen auf sie wartete, ergrimmte sein Geist in ihm, als er die Stadt voller Götzenbilder sah. Und weiter hinten in der Ansprache: Ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar, auf dem stand geschrieben: dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Also, man könnte vielleicht sagen, ja, was tat er? Was machte er in Athen? Er vertrieb sich die Wartezeit, er schlenderte durch die Stadt und beguckte sich alles, vor allen Dingen die Bauten natürlich. Wir merken dann, dass er sich aufregte. Ja gut, das tun wir ja auch manchmal, wenn wir im Urlaub so unterwegs sind, über die, wie es überall so schmutzig ist außerhalb von Deutschland und so, und wie die Betten in den Hotels viel zu hart sind. Aber es war doch anders. Paulus ging während seiner Wartezeit in Athen mit offenen Augen, mit auch geistlich offenen Augen durch die Stadt. Er war ein Mann, für den es keine Zufälle gab. Man könnte vielleicht sagen, er war zufällig, dass er in Athen gestrandet ist. Nein, nicht für ihn. Es war außerplanmäßig, aber er hatte schon die Erfahrung gemacht, dass ein anderer die Pläne macht, wie wir es hier auch als Gemeinde oft machen. Wir haben manchmal so einige Vorhaben, dann kommt was anderes dazwischen und wir erleben im Nachhinein, das sollte so sein. Das war Absicht. Gott selber steckt dahinter, wie so oft. Er wusste, Gott hat mich hierher gesandt. Das war sein Ziel mit mir. Und deswegen hat er so genau hingeguckt in dieser Stadt, was er da zu sehen bekam. Und was er da sah, das löste bei ihm überraschend starke Empfindungen aus. Er war sehr intensiv in Athen. Die Frage für mich ist, und was machst du in Hemsbach? Und was macht ihr in Hemsbach? Die Apostelgeschichte ist ja geschrieben, um uns zum Zeugnis zu befähigen. Das ist ja der Sinn der Apostelgeschichte. Deswegen müssen wir uns fragen lassen, was machst du ausgerechnet in Hemsbach oder in Laudenbach oder Heppenheim oder sonst wo? Hemsbach ist eine Schlafstadt, würde man sagen. Viele leben nicht sehr bewusst hier. Sie sind mit halbem Herzen ganz woanders, an ihrer Arbeitsstelle, die ganz woanders ist. Da, wo man einkauft, was auch ganz woanders ist. Da, wo man seine Freizeit verbringt, die kann auch ganz woanders stattfinden. Wenn ich aber weiß, dass es keine Zufälle gibt, dann lebe ich sehr viel bewusster, um ganz da zu sein, und nicht ständig auf dem Sprung. Und nicht ständig so in der Denke, in 2 Wochen bin ich da und da und da freue ich mich. Jetzt bin ich hier, weil ich halt hier schlafe. Hier steht mein Bett. Ich lebe sehr viel bewusster, um offen zu sein für Gottes Führung. Führt mich Gott hier in Hemsbach? Und ich beschäftige mich nicht ständig mit mir selber. Ich bin fähig zu echten Beziehungen. Und ich bin nicht ständig auf der Durchreise. So wie eigentlich Paulus hier nur auf der Durchreise ist, kleine Station. Was machst du gerade in Hemsbach? Vertrödelst du deine Wartezeit auf den Himmel? Schlenderst du so durchs Leben? Freust dich über das eine oder andere? Regst dich über andere Sachen auf? Ärgerst dich vielleicht über die Schmierereien im Bahnhofsbereich? Oder dass nichts los ist in diesem Kaff? Außer Altstadtlauf einmal im Jahr? Kriegen wir überhaupt mit, was um uns herum so läuft? Was die Leute beschäftigt, wie es ihnen so geht? Oder ist uns das egal? Jedenfalls, solange wir selber nicht betroffen sind und irgend so eine dumme politische Entscheidung dafür sorgt, dass eine Durchgangsstraße direkt an meinem Vorgarten vorbeiführt. Wie aufmerksam beobachten wir unsere Zeit und leben als Menschen mit den Menschen? Manche Christen sind viel zu beschäftigt mit sich und ihrem täglichen Kleinkram, als ob das Leben nur daraus besteht. Mit Geld verdienen, mit Freizeitgestaltung und vielleicht, wenn man jetzt gläubig ist, auch noch dem Problem, wie man bei all dem auch noch ausreichend fromm ist. Am Ende bleibt für das Leben als Beauftragte, als Gesandte gar keine Zeit, keine Aufmerksamkeit und auch keine Kraft mehr. Paulus geht mit offenen Augen und betend durch das alte Athen. Was Paulus in Athen macht. Und er sieht nicht dies und jenes, sondern er sieht vor allen Dingen überall Götzenbilder. Götzenbilder ohne Ende. Jemand hat herausgefunden, dass die Athener 3000 Götter verehrt haben. Athen war keine große Stadt, 10.000 Einwohner vielleicht damals. Also auf drei Leute kam ein Gott. Das ist ein ganz schönes Verhältnis. Er sieht einerseits, die Menschen hier wissen um Mächte und Kräfte im nichtmateriellen Bereich. Das waren keine Materialisten, die wussten, es gibt da Mächte und wir sind relativ abhängig von diesen Mächten. Sie fürchteten diese Mächte und sie bauten ihnen Altäre. Und andererseits haben die Athener eine ganz schwammige Vorstellung von Gott, wer er ist. Und er merkt, diese vielen Götzen, die tragen nicht nur zur architektonischen Vielfalt hier in Athen bei, sondern die sind wie eine gigantische, unüberwindliche Mauer, so wie die Berliner Mauer war. Eine unüberwindliche Mauer, die den Zugang zu dem lebendigen Gott versperrt. Und da ergrimmt er. Er weiß, sie brauchen Jesus. Sie brauchen die Kraft seiner Auferstehung. Aber sie können nicht hin. Und das regt ihn auf. Das regt ihn mehr auf als die schlechte Luft in dieser Stadt und die hohen Hotelpreise. Götzen sucht man in Hemsbach vergeblich. Ich wüsste jetzt nicht irgendwo einen Ort, wo so ein Götze steht. Aber kriegen wir eigentlich mit, wo unsere Arbeitskollegen, unsere Nachbarn auf der Suche nach Sinn so abgeblieben sind? Wo sie gelandet sind? Wie sie ihren Hunger nach Liebe und nach Hoffnung stillen? Was sich hinter der Fassade des Atheismus alles tummelt, an Aberglauben, an Hoffen auf heilende Kräfte, ist uns bewusst, vor wem oder was die Leute so alles auf die Knie gehen, wofür sie Kraft opfern, ihre wertvolle Zeit, jeder klagt, es ist so wenig Zeit da, und doch opfern wir ja unsere Zeit, ihr Geld und möglicherweise auch ihr Gewissen. Und lässt es uns kalt oder berührt es uns, wie dem Paulus hier? Worüber Paulus sich so aufregt, interessante Formulierung, es ergrimmte sein Geist in ihm, als er die Stadt voller Götzenbilder sah. Wir ärgern uns ja über manches, vor allem dann, wenn wir irgendwo ungerecht behandelt werden. Aber bewegt uns das noch, wie es den Menschen um uns herum wirklich geht? Paulus wird innerlich unruhig und zornig. Er kriegt Magenschmerzen und Herzrasen und manches andere. Nicht, weil er sich über die Menschen aufregt oder über ihr Verhalten, sondern weil er Mächte sieht, Bollwerke. Mächte, die kann man nicht fassen, die kann man nicht ansprechen. Mächte, denen sie auf den Leim gegangen sind. Er hätte Grund gehabt, sich aufzuregen über die Pseudo-Weltoffenheit hier in Athen. Wie hieß es doch in dem Text vorhin, die Athener taten den ganzen Tag nichts anderes, waren auf nichts anderes aus, als Neues zu reden oder zu hören. Ja, man war offen für alles, solange es einen nicht verpflichtet. Man war offen für alles, daher nicht ganz dicht. Paulus hätte Grund gehabt, sich aufzuregen über diese Leute, die sich Epikureer nannten, die auch so in dem Text hier auftauchen. Also das waren Jünger eines Griechen namens Epikur, der hatte 300 Jahre vorher gelebt. Und er wollte die Menschen anleiten, glücklich zu leben. Der hat gesagt, dass die Hauptsache ist, dass du glücklich wirst, dass du viel von deinem Leben hast, andauernde Lust, Glück und Zufriedenheit. Allerdings warnten die Epikureer auch davor, die sagten, treibt es nicht zu doll. Keine Exzesse, kein Komasaufen. Eher so der Wellnessbereich war hier angesprochen. Also da gab es früher mal Leute, für die war Wellness der oberste Wert. Ganz schön lange her, oder? Aber gibt es heute auch noch, wenn man genau hinguckt. Und da kann man sich vielleicht drüber aufregen. Tut Paulus aber nicht, sondern er regt sich auf über die Mächte dahinter. Dann gibt es noch die Stoiker. Die Stoiker waren Anhänger von einem anderen Griechen namens Zenon. Der lehrte in einer Säulenhalle in Athen und diese Säulenhalle hieß Stoa, deswegen Stoiker. Und der sagte, die Lust und die Triebe und die Gefühle, die machen den Menschen unfrei und abhängig. Und deswegen lehrte er etwas völlig anderes, nicht andauerndes Glück, sondern er sagte, mach dich unabhängig von Glück oder Unglück. Bleib am besten gleichgültig. Lass die Dinge nicht so an dich rankommen. Das ist Tugend. Bleibe unabhängig. Dein oberstes Ziel war dabei die Selbstbeherrschung. Also so wie die Epikureer, die waren auf Wellness aus. Hauptsache Wellness. Also nichts gegen Wellness, aber Hauptsache Wellness. Und die Stoiker, die sagten, Hauptsache Coolness. Hauptsache cool bleiben. Das gab's früher mal. Ziemlich weit weg, ne, gibt's heute nicht mehr. Oder doch? Auch darüber hätte sich Paulus aufregen können. Er hätte sich aufregen können über die Arroganz dieser Leute. Was will dieser Schwätzer sagen, die über ihn genau genommen steht da ein Wort, das wahrscheinlich Luther gar nicht so kannte, das Wort Saatpicker, Saatkrähe. So beschimpfen die ihn. Ah, da hätte er sagen können, ah, du bist für mich erledigt, also dir habe ich nun wirklich nichts mehr zu sagen. Paulus regt sich aber nicht über das Verhalten der Menschen auf, sondern er ist erschüttert, was hinter dieser Fassade steckt. Diese Menschen, die brauchen Erlösung. Die brauchen nicht ein bisschen mehr Glück oder ein bisschen mehr Coolness, sie brauchen Erlösung. Erkennen wir eigentlich die geistliche Not der Menschen, über die wir uns vielleicht manchmal zu Recht auch aufregen? Was Paulus treibt bei dem Ganzen? Paulus geht zunächst einmal in Athen auch in den geschützten Raum der Synagoge, da wo sich die Juden trafen, um angesichts dieser Stadt zu den frommen Juden zu sprechen. Vielleicht hat er auch das eine oder andere dann thematisiert in der Synagoge, das wissen wir nicht. Da waren ja auch gottesfürchtige Heiden da. Aber nicht nur das, er begibt sich in ausgesprochenes Feindesland, da wo er eigentlich gar nicht hingehörte. Ganz allein zu den philosophierenden Athenern. Er ist sonst nirgendwo tätig gewesen, außer er hatte seine Gefährten dabei. Er war nie allein. Aber hier war er Mutterseelen allein. Erst auf dem Marktplatz, der Agora. Der Marktplatz war, wie der Name schon sagt, eben ein Marktplatz. Da wurde gehandelt. Da war ein Kommen und Gehen, ein Trubel. Und da hat man gar nicht viel zuhören können. Die Aufmerksamkeitsspanne lag vielleicht bei 2 Minuten maximal. Wortfetzen, Satzfragmente konnte man da aufgreifen und da ist er hingegangen. Einige wollten mehr hören und deswegen, weil das da nicht ging in der Agora, nahmen sie ihn mit zum Areopag. Das war ein anderer Ort, da trafen sich die Philosophen. Da wurden auch die Philosophien bewertet, gab es eine Jury und da konnte man besser zuhören. Da konnte man im Stück etwas länger auch erzählen, sich ein umfassendes Bild der Lehre machen. Jetzt, was treibt Paulus eigentlich da, in diese verrückte Stadt zu gehen? Auf den Markt, wo man bestenfalls 2 Sätze am Stück hören konnte. Zu den Leuten, wo man gar nicht weiß, wie sind die eigentlich, wie stehen die dazu, wie werden sie reagieren? War es Fanatismus? Oder vielleicht Geltungsbedürfnis? Oder die Lust am Diskutieren und Recht behalten? Bei uns finden sich diese Motive ja immer mal so mit drunter gemischt. Aber Paulus beschreibt seine Motivation anders. Und zwar so, im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, steht, denn die Liebe Christi drängt uns. Denn die Liebe Christi drängt uns. Zumal wir überzeugt sind, dass wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist darum für alle gestorben, damit die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Wer nicht für Jesus lebt, der lebt am Ziel seines Lebens vorbei. Und Gott kann das nicht mit ansehen, deswegen schickt er seine Leute los. Und diese Liebe, die treibt ihn. Das ist sein Motiv. Paulus hatte Hoffnung für jeden Menschen, dem er begegnete. Sein Leben könnte doch eine dramatische und wunderbare Wendung erleben. Vielleicht mitten auf dem Marktplatz in Athen, gerade noch mit einer Tüte mit Fisch oder mit Kohlköpfen in der Hand. Das glaubte und hoffte Paulus für die Menschen. Außerdem war er angesteckt von der Menschenliebe Gottes. Das hatte er selber erlebt auf dem Weg nach Damaskus, wo ihn der Ruf Gottes ereilt hatte. Wie Paulus vorgeht, einige Sätze kann man unterschiedlich hören in dem Predigttext. Er sagt, ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar, auf dem stand geschrieben, dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. War das Ironie oder ein sich einschmeicheln? Na, ich will dem anderen mal was Nettes sagen, dann hört er mir schon besser zu. Nichts von beiden. Paulus gebraucht hier eine interessante Formulierung und das war geistlicher Durchblick. Wörtlich müsste es heißen, ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr ungewöhnlich gottesfürchtig seid. Aber noch genauer, dass ihr ungewöhnlich dämonenfürchtig seid. Dass ihr übernatürliche Wesen verehrt. Paulus drückt damit aus, dass die Athener sich übersinnlichen Mächten unterordnen. Die Furcht ging so weit, dass man dabei keinen vergessen wollte und weil man auf keinen Fall jetzt vielleicht noch einen vergessen wollte, hat man dem noch einen Altar hingestellt zu den ganzen vielen. Darüber macht sich Paulus nicht lustig, aber er macht klar, Leute, ihr seid dämonischen Mächten auf den Leim gegangen. Sie begeben sich in Feindesland. Und wer sich in Feindesland begibt, der muss wissen, dass er sich damit auch unter die Herrschaft der Gesetze in diesem Feindesland begibt. Das wussten die Athener aber nicht. Es sind Mächte, die den Menschen unfrei machen und dominieren. Schlimmer und totalitärer als die schlimmste Diktatur. Keine Götzen in Hemsbach. Wer sich aber auf Wahrsagerei und Zauberei eingelassen hat, dem kann man nur raten, sag dich davon los. Komm da bloß weg, das ist nicht gut für dich, du. Tu es vor Zeugen, trenn dich von Gegenständen, die mit diesen Aktivitäten zusammenhängen. Und dann knüpft Paulus an die Sorge der Athener, vielleicht im Eifer der Religiosität etwas Wesentliches vergessen zu haben. Ihr habt den lebendigen Gott vergessen. Die Hauptsache, die habt ihr glatt vergessen. Den sollten sie nicht auch noch vergessen, oder? Sondern er allein ist es, dem alle Ehre gebührt. Wie gehen wir vor? Wissen wir überhaupt, was andere so glauben? Oder mutmaßen wir einfach? Das ist auch der Grund, warum wir diesen Islam-Vortrag am Mittwoch haben. Und ich kann nur sehr herzlich einladen dazu, weil wir doch verstehen sollen, was andere bewegt. Auch der Vortrag heute Abend in Darmstadt geht in diese Richtung. Lasst uns doch verstehen, wissen wir überhaupt, was andere so glauben? Haben wir uns mit dem Glauben und den Religionen der Menschen schon mal beschäftigt, die auch eine Heimat suchen bei uns im Land, in Deutschland? Sind wir bereit dazu oder bleiben wir auf Distanz? Oder im Halbwissen, was wir so aufgeschnappt haben in der einen oder anderen Sendung im Fernsehen und reden abwertend und verächtlich über sie. Ich hätte noch ein paar Punkte mehr zu sagen, aber ich glaube, ich hebe mir das auf für ein andern Mal. Ich denke mal, es waren auch eine ganze Menge schon dabei. Also interessieren wir uns für einen anderen und wissen wir, dass es kein Zufall sind, dass wir in Hemsbach sind. Gott hat uns hierher gestellt. Er hat sich etwas dabei gedacht. Seine Liebe hat sich etwas dabei gedacht. Amen.